Wir dürfen gerne schon mal den Text aufschlagen. Er steht in Apostelgeschichte 22 ab Vers 30 bis Kapitel 23 Vers 35. Ich möchte am Anfang mal den Text lesen, also ab Apostelgeschichte 22 Vers 30 bis Ende von Kapitel 23 und euch einfach mal bitten, ein bisschen zu schauen, wie sich denn die Menschen da so verhalten, was man da so sieht, was die Leute so tun. Weil er, gemeint ist der Tribun, der dort die Garnison befehligt hat, er über das Vergehen, das ihm von den Juden vorgeworfen wurde, ins Klare kommen wollte, ließ er ihm, also Paulus, am folgenden Tage die Fesseln abnehmen und ordnete eine Versammlung der hohen Priester und des ganzen hohen Rates an. Dann ließ er Paulus hinabführen und vor sie stellen. Paulus blickte nun den hohen Rat fest an und sagte: Werte Brüder, ich habe bis heute meinen Wandel mit durchaus reinem Gewissen im Dienste Gottes geführt. Da befahl der hohe Priester Ananias, den neben ihm stehenden Gerichtsdienern, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus aber rief ihm zu: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand. Du sitzest da, um mich nach dem Gesetz zu richten und lässt mich unter Verletzung des Gesetzes schlagen. Da sagten die neben ihm stehenden: Den hohen Priester Gottes schmähst du? Da antwortete Paulus: Ich habe nicht gewusst, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Es steht ja geschrieben: Einen Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Weil Paulus nun wusste, dass der eine Teil des Hohen Rates aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er laut in die Versammlung hinein: Werte Brüder, ich bin ein Pharisäer und aus pharisäischer Familie. Wegen unserer Hoffnung, nämlich wegen der Auferstehung der Toten, stehe ich hier vor Gericht. Infolge dieser seiner Äußerung entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch keine Engel und keine Geister, während die Pharisäer beides annehmen. So erhob sich denn ein gewaltiges Geschrei, ja, einige Schriftgelehrte von der pharisäischen Partei standen auf, hielten Streitreden und erklärten: Wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Kann nicht wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet haben? Als nun der Streit leidenschaftlich wurde und der Oberst befürchtete, Paulus möchte von ihnen zerrissen werden, ließ er seine Mannschaft herunterkommen, ihn aus ihrer Mitte herauszureißen und in die Burg zurückzuführen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen und verschworen sich unter feierlicher Selbstverfluchung, weder Speise noch Trank zu sich zu nehmen, bis sie Paulus ums Leben gebracht hätten. Es waren ihrer aber mehr als 40, die sich zu dieser Verschwörung zusammengetan hatten. Diese begaben sich nun zu den hohen Priestern und Ältesten und sagten: Wir haben uns hoch und heilig verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus ums Leben gebracht haben. Werdet ihr jetzt also zusammen mit dem Hohen Rat bei dem Oberst vorstellig, er möchte ihn zu euch herabführen lassen, weil ihr seine Sache noch genauer zu untersuchen gedächtet. Wir halten uns dann bereit, ihn zu ermorden, noch ehe er in eure Nähe kommt. Von diesem Anschlag erhielt jedoch der Schwestersohn des Paulus Kenntnis. Er begab sich deshalb hin, verschaffte sich Eingang in die Burg und machte dem Paulus Mitteilung von der Sache. Da ließ Paulus einen von den Hauptleuten zu sich rufen und bat ihn: Führe doch diesen jungen Mann zu dem Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Der nahm ihn mit sich, führte ihn zu dem Obersten und meldete: Der Gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich ersucht, diesen jungen Mann zu dir zu führen, weil er dir etwas mitzuteilen habe. Der Oberst nahm ihn darauf bei der Hand, trat mit ihm beiseite und fragte unter vier Augen: Was hast du mir zu melden? Da berichtete er: Die Juden haben sich verabredet, dich zu bitten, du möchtest morgen Paulus vor den Hohen Rat hinabführen lassen, angeblich, weil dieser noch eine genauere Untersuchung seiner Sache vornehmen wolle. Glaube du ihn aber nicht, denn mehr als 40 Männer von ihnen trachten ihm nach dem Leben. Die haben sich feierlich verschworen, weder Speise noch Trank zu sich zu nehmen, bis sie ihn ermordet haben, und sie halten sich jetzt schon dazu bereit und warten nur noch auf deine Zusage. Der Oberst entließ darauf den jungen Mann mit der Weisung, niemandem zu verraten, dass er ihm diese Mitteilung gemacht habe. Danach ließ er zwei von seinen Hauptleuten zu sich kommen und befahl ihnen: haltet 200 Mann für einen Marsch nach Caesarea bereit, ferner 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Auch Reittiere sollten sie bereithalten, um Paulus beritten zu machen und ihn sicher zum Statthalter Felix zu bringen. Er schrieb außerdem einen Brief folgenden Wortlauts: Ich, Claudius Lysias, sende dem hochedlen Statthalter Felix meinen Gruß. Dieser Mann war von den Juden festgenommen worden und schwebte in Gefahr, von ihnen totgeschlagen zu werden. Da griff ich mit meinen Leuten ein und befreite ihn, weil ich erfahren hatte, dass er ein römischer Bürger sei. Da ich nun den Grund festzustellen wünschte, weswegen sie ihn verklagten, führte ich ihn vor ihren Hohen Rat hinab. Dabei fand ich, dass man ihn wegen Streitigkeiten über Gesetz verklagte, dass aber keine Anschuldigung, auf welche Todesstrafe oder Gefängnis steht, gegen ihn vorlag. Weil dann aber die Anzeige bei mir einging, dass ein Mordanschlag gegen den Mann geplant werde, habe ich ihn sofort von hier weg zu dir gesandt und zugleich seine Ankläger angewiesen, ihre Sache gegen ihn bei dir anhängig zu machen. Lebe wohl. Die Soldaten nahmen nun dem erhaltenen Befehl gemäß Paulus mit sich und brachten ihn während der Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tage ließen sie dann die Reiter allein mit ihm weiterziehen, während sie selbst in die Burg zurückkehrten. Nach ihrer Ankunft in Caesarea händigten jene dem Statthalter das Schreiben ein und führten ihm auch den Paulus vor. Nachdem der Statthalter das Schreiben gelesen hatte, fragte er Paulus, aus welcher Provinz er sei, und als er erfuhr, dass er aus Zilizien stamme, erklärte er: Ich werde dich verhören, wenn auch deine Ankläger hier eingetroffen sind. Zugleich befahl er ihnen, in der Statthalterei des Herodes in Gewahrsam zu halten. Ja, ein langer Text, aber eigentlich eine spannende Geschichte. Ich möchte noch gern kurz beten, bevor wir mit der Predigt beginnen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort lesen können, auch heute noch, und dass uns auch diese Begebenheiten was zu sagen haben, die Paulus erlebt hat. Danke, dass wir manches darin erkennen können, und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Bitte gib du mir die richtigen Worte. Amen. Ja, in der letzten Predigt, wo es um die Apostelgeschichte ging, da haben wir gesehen, wie sich hinter dem, was Paulus so erlebt hat, das Wesen Jesu gezeigt hat. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Jesus geduldig ist und gnädig, dass er uns auch mal überraschen kann, aber dass auch der Glaube an Jesus Trennung bringt. Und im heutigen Text, da sehen wir viele Menschen, die von Gott getrennt sind und die Gutes und auch Schlechtes tun. Und beides möchten wir uns heute ein bisschen anschauen. Wir sehen aber auch in diesem Text, wie diese ganze menschliche Bosheit, die da auch zum Vorschein kommt, doch die Wege Gottes nicht aufhalten kann, nicht durchkreuzen kann. Und deshalb habe ich die Predigt jetzt genannt, von Gott getrennt und doch gelenkt. Und ich möchte mit euch zwei Punkte anschauen. Der erste Punkt heißt der Weltmensch. Und der zweite heißt der Weltenlenker. Und obwohl man über den Weltenlenker sicherlich viel mehr sagen könnte, ist doch der zweite Punkt deutlich kürzer als der erste. Der erste Punkt heißt der Weltmensch. Und statt Weltmensch könnte man natürlich auch sagen, der Mensch ohne Gott oder der von Gott getrennte Mensch. Aber dann wäre dieser Kontrast zwischen Weltmensch und Weltenlenker nicht so schön. Deswegen habe ich mich für den Weltmensch als ersten Punkt entschieden. Es geht um Menschen, in deren Leben der Gott der Bibel, der sich in Jesus Christus offenbart hat, keine besondere Rolle spielt. Keine große Rolle spielt oder vielleicht auch gar keine Rolle spielt. Und von diesen Menschen werden uns hier im Text einige vorgestellt. Wir haben schon vor zwei Wochen in der Predigt gesehen, in Kapitel 22, wie wütend diese jüdische Volksmenge war, die Paulus da, die drauf und dran war, Paulus totzuschlagen. Nur weil Paulus davon geredet hat, dass Gott ihn zu den Heiden gesandt hätte, hat die rasend vor Wut gemacht. Der wütende Mob hätte den Paulus direkt an Ort und Stelle umgebracht, wenn die Römer nicht eingegriffen hätten und ihn da rausgezogen hätten. Und jetzt in Kapitel 23, da wird Paulus vor dem Hohen Rat verhört, also vor der höchsten religiösen Instanz Israels. Und auch hier vor dem Hohen Rat oder vom Hohen Rat, da schlägt ihm Hass und Wut entgegen. Er sagt eigentlich nur, zwei Sätze oder vielleicht auch nur einen Satz, Vers 1 von Kapitel 23. Werte Brüder, ich habe bis heute meinen Wandel mit durchaus reinem Gewissen im Dienste Gottes geführt. Und schon nach diesem ersten Satz bekommt er auf Befehl des hohen Priesters hin einen Schlag auf den Mund. Er sagt etwas, das denen nicht passt, die ihm zuhören, und statt ihn verstehen zu wollen oder nachzufragen, schlagen sie ihn. Sie haben die Macht dazu, sie sitzen am längeren Hebel und sie nutzen diese Macht einfach aus. Und ja, so ist es leider, wenn Menschen Macht bekommen, das macht mit ihnen oft nichts Gutes. Kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte als Jugendlicher mal ein Gewehr in der Hand. Und dieses Gewehr, das war mit tatsächlich scharfer Munition geladen und dieses Gewehr hat auch funktioniert. Und ich weiß noch, wie ich mit diesem Gewehr in der Hand bei uns im ersten Stock von unserem Haus stand, am Fenster und draußen auf der anderen Seite, da ist mein Nachbar vorbeigegangen. Und jetzt kam mir der Gedanke, wow, ich hätte jetzt die Macht, diesen Nachbarn einfach zu töten. Von jetzt auf gleich. Ich habe die Macht, ich habe dieses Gewehr in der Hand, ich könnte das tun. Und dieser Gedanke war auf der einen Seite irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, erhebend. So, wow, was bin ich? Wie viel Macht habe ich jetzt auf einmal? Auf der anderen Seite war aber auch total erschreckend, weil ich gemerkt habe, wie diese Macht, die da auf einmal in meiner Hand war, übelste und böse Gedanken mir hervorgebracht hat, dass ich über mich selber eigentlich erschrocken bin. Und wenn Menschen Macht bekommen, dann ist die Versuchung immer groß, diese Macht zu missbrauchen. Der hohe Priester, der hat seine Macht missbraucht und Paulus hat ihn daraufhin auch scharf zurechtgewiesen. Und als Paulus dann aber gesagt bekommt, hey, mit dem du hier gerade so scharf geredet hast, das ist der hohe Priester, da konnte sich der Paulus aber auch entschuldigen. Der hohe Priester dagegen entschuldigt sich nicht. Und nach diesem Zwischenfall, nachdem der hohe Priester ihn erschlagen lassen, Paulus ihn zurechtgewiesen hat, da ergreift Paulus dann das Wort und sagt in Vers 6, werte Brüder, ich bin ein Pharisäer und aus pharisäischer Familie. Wegen unserer Hoffnung, nämlich wegen der Auferstehung der Toten, stehe ich hier vor Gericht. Und bisher dachte ich immer, das wäre irgendwie so ein Trick von Paulus gewesen, dass Paulus so ein bisschen ein Schelm war und wusste, aha, wenn ich diesen Knopf drücke, dann passiert das und das hier in der Versammlung. Dann werden die sich gegenseitig tot diskutieren und ich kann hier frei rausmarschieren. Aber jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt ist mir aufgefallen, oder ist mir eigentlich klar geworden, dass das so nicht sein kann, dass nicht einfach nur ein Trick von Paulus war, denn ein Apostel Jesu hat es nicht nötig, zu irgendwelchen sonderbaren Tricks zu greifen. Sondern ich glaube, Paulus hat es wirklich deshalb gesagt, weil er seinen Zuhörern klar machen wollte und vor allem den Pharisäern, aus deren, ja, die er ja durch und durch kannte und die es ja wirklich ernst gemeint haben, eigentlich mit dem Glauben, dass er ihnen klar machen wollte, er glaubt immer noch an denselben Gott wie vorher. Es hat sich nicht geändert, nur dass er eine weitere Offenbarung von Gott bekommen hat und deswegen diesen Schritt gegangen ist, jetzt Jesus nachzufolgen. Er glaubt immer noch an den Gott, der seine Nachfolger zum ewigen Leben auferstehen lässt. Und genau an die Auferstehung, da glauben auch die Pharisäer, während die Sadduzäer das alles verleugnet haben. Und im christlichen Glauben, da ist ja die Auferstehung Jesu ja die zentrale Wahrheit. Es gibt nichts, was im christlichen Glauben so wichtig wäre wie die Auferstehung Jesu. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Weil ohne die Auferstehung, da wäre der ganze Glaube nichts wert. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir auch nie auferstehen. Dann gäbe es kein ewiges Leben. Und deshalb war diese Bemerkung von Paulus hier kein hinterlistiger Schachzug, um die Gerichtsverhandlungen zu spalten, sondern ich glaube, es war eher ein Beispiel dafür, was es heißt, das, was Jesus auch seinen Jüngern gesagt hat, dass sie so schlau wie die Schlangen sein sollen, aber gleichzeitig auch ohne falsch wie die Tauben. Und tatsächlich kommen einige der Männer in dieser Versammlung ins Nachdenken. und sagen dann in Vers 9, einige von den Pharisäern, wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Kann nicht wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet haben? Und mit diesem einen Satz hat Paulus also seinen Glauben an Jesus bezeugt, so wie wir das auch in dieser Welt machen dürfen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und wir dürfen das den Menschen bezeugen, obwohl sie vielleicht ungerecht sind, obwohl sie ihre Macht missbrauchen, so wie Paulus es hier auch gemacht hat. Er hat sie auf Jesus hingewiesen. Es war einmal diese Beobachtung der missbrauchten Macht von dem Hohen Rat, aber auch die Reaktion von Paulus darauf, sodass da doch einige ins Nachdenken kamen. Dann wird im weiteren Verlauf von unserem Kapitel berichtet, dass sich über 40 Männer verschworen haben, Paulus umzubringen. Sie wollen nichts essen und nichts trinken, bis sie diesen hinterlistigen Plan ausgeführt haben. Und da sehen wir, zu welch abscheulichen Plänen und Taten Menschen fähig sind. Ein Mordkomplott gegen einen Mann auszuhecken, der ihnen persönlich ja gar nichts getan hat. Seine einzige Verschuldung ist, dass er jetzt an Jesus glaubt und diesen Glauben bezeugt. Aber leider gibt es sowas auch heute noch. Ihr wisst, dass es überall auf der Welt eigentlich Christen gibt, die verfolgt werden, weil sie jetzt an Jesus glauben. Vielleicht waren sie davor in einer anderen Religion, haben irgendeinem Götzen gedient oder irgendeinem politischen System und haben sich davon abgewandt und haben sich klar zu Jesus bekehrt. Und jetzt werden sie von ihren ehemaligen Kameraden oder Glaubensgenossen verfolgt, manchmal sogar getötet. So geht es Paulus hier. Da sehen wir, der Weltmensch, der Mensch ohne Jesus, der ist zu allem Bösen fähig. Sieht man hier bei Paulus. Und das kann man aber auch jeden Tag auch in den Nachrichten beobachten. Das kann man in jedem Krieg dieser Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte beobachten. Wenn Menschen aus ihrem Umfeld gerissen werden, es können Familienväter, Söhne, was auch immer sein, und dann in einer Armee dienen müssen, dann kommen bei manchen dieser Menschen die absoluten Abgründe des menschlichen Wesens zum Vorschein. Und da ist es dann ganz egal, ob diese Menschen Deutsche sind, Russen, Amerikaner, Chinesen, Ukrainer. Im Krieg werden manche Menschen zu richtigen Bestien. Und da sieht man, dass dieser dünne Lack unserer guten Erziehung oder gesellschaftlichen Prägung, unter diesem dünnen Lack kommt dann auf einmal die ganze Abartigkeit des verdorbenen menschlichen Wesens zum Vorschein. Und jetzt wird es für uns auch ein bisschen happig, weil du und ich, wir wären genau zu den gleichen Verbrechen fähig, von denen wir vielleicht jeden Tag in den Nachrichten hören oder lesen. Von denen wir in den Geschichtsbüchern gelesen haben, was unsere Großväter und Urgroßväter getan haben hier in Deutschland. Wir wären zu den gleichen Dingen fähig. Hier in diesem Raum sitzen lauter potenzielle Ehebrecher, Mörder, Diebe, Vergewaltiger. Wir sind von unserem menschlichen Wesen her kein bisschen besser als die Menschen da draußen. Aber, das ist die frohe Botschaft, wenn wir Jesus haben, dann müssen wir nicht mehr unserem alten Wesen dienen, sondern haben wir ein neues Leben. Dann regiert uns Jesus und wir müssen nicht mehr so sein, wie wir waren. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du ihm unendlich dankbar dafür sein, dass er dich befreit hat von diesen alten, bösen Wegen deines Herzens. Dass du nicht so sein musst wie andere, die sich selber und ihrer gefallenen Natur hilflos ausgeliefert sind. Und ich weiß nicht, warum Jesus gerade mich erwählt hat, warum gerade ich an ihn glauben darf, warum er gerade mir das Herz für sich aufgemacht hat, aber ich freue mich darüber und ich staune darüber. Wir haben uns jetzt in diesem ersten Teil des ersten Punktes gesehen, wie böse Menschen ohne Jesus sein können, wie schnell unter diesem dünnen Lack der Zivilisation dieses böse Wesen hervorkommt. Aber es gibt in unserem Text auch Beispiele für Menschen, die Jesus nicht kennen und trotzdem gut handeln, richtig handeln. Das ist zum Beispiel dieser römische Oberst, der Paulus vor dem wütenden Mob und vor dem Hohen Rat und auch vor dem Mordanschlag beschützt. Da ist der römische Hauptmann, der, als Paulus gefangen genommen wird oder ja, eingesperrt ist und Besuch bekommt von seinem Neffen und der ihm sagt, da ist ein Mordanschlag geplant. Dieser römische Hauptmann, der diesem Gefangenen glaubt und diesen Neffen von Paulus dann zum Oberst bringt, der ihm die Meldung machen kann. Das sind die vielen römischen Soldaten, die Paulus in der Nacht- und Nebelaktion bewachen und viele Kilometer mit ihm durch die Nacht wandern, um diesen einen Mann zu beschützen. Sie hätten ihn mit ihrem Leben beschützt. Das sind Männer im Hohen Rat, die nichts Unrechtes an Paulus finden und es auch öffentlich bezeugen können. Alle diese Menschen kennen Jesus nicht und trotzdem tun sie das Richtige. Und ich habe leider schon Menschen kennengelernt, die freundlicher waren als so mancher Christ, obwohl sie nicht an Jesus geglaubt haben. Es gibt Menschen, die setzen sich mit ganzer Kraft für ihre Mitmenschen ein, die brennen richtig für ihre Sache, obwohl sie Jesus nicht im Herzen haben. Und viele Künstler, Wissenschaftler oder auch Ärzte haben wirklich Hervorragendes geleistet, obwohl sie Jesus nicht als ihren Herrn und Retter kannten. Und da sehen wir, nur weil jemand Jesus nicht kennt, macht ihn das nicht zwangsläufig zu einem schlechten Menschen oder deswegen ist nicht alles, was er tut, grundsätzlich schlecht. Ja, es stimmt, dieser Mensch, der lebt nicht mit Christus und deswegen lebt er unter der Herrschaft des Teufels letztendlich, auch wenn ihm das vielleicht selbst nicht bewusst ist. Aber auch über diese Menschen lässt Gott jeden Tag seine Sonne aufgehen. Auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, sind Empfänger der allgemeinen Gnade Gottes. Diese allgemeine Gnade Gottes, die gibt den Menschen Leben, sie gibt ihnen Gesundheit, Verstand, Arbeit und so weiter. Wir dürfen diesen Menschen, die Jesus nicht kennen, also niemals mit Geringschätzung oder sogar Verachtung begegnen, weil eben auch sie Gottes Geschöpfe sind, die er in seinem Ebenbild geschaffen hat und die er Tag für Tag am Leben erhält. Aber lass uns auch nicht vergessen, dass egal wie viele gute Taten ein Mensch tut, egal wie sehr er sich einsetzt für eine gute und gerechte Sache, dass ihn das niemals retten wird. Es sind nicht die Werke, die uns retten, nicht der Anstrich unserer christlichen Zivilisation oder was auch immer. Und deshalb haben wir gerade auch bei diesen Menschen, die ein moralisch hochstehendes Leben führen, den Auftrag, ihnen Gottes Botschaft weiterzugeben und sie ihnen vorzuleben. Weil es eben nicht einfach darauf ankommt, was ich tue, sondern es kommt darauf an, wer regiert mein Herz? Wer ist da drin? Ist das Jesus oder bin das ich selber? Und letztlich, wenn ich es selber bin, dann ja, bin ich ein Kind dieser Welt und ich bin damit letztlich ein Kind Satans. Das war der erste Punkt, der Weltmensch. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Und wie gesagt, der ist deutlich kürzer, der Weltenlenker. Wenn wir uns anschauen, was Paulus so erlebt, dann mag uns das wie so eine Verkettung von vielen tragischen Zufällen aussehen. Oder so, als ob Paulus so willkürlich von einer Instanz zur nächsten weitergereicht wird. Aber in dem allem erfüllt sich doch letztlich der Plan Gottes mit Paulus. Denn schon in Kapitel 20, Vers 23 hat Paulus den Ältesten von Ephesus gesagt, dass er weiß, was in Jerusalem auf ihn zukommt. Gefangenschaft und Leiden. Das war ihm klar. Und in Kapitel 21, Vers 11, da wird dem Paulus nochmal von dem Propheten, von dem Agabus gesagt, dass er von den Juden in Jerusalem gefangen genommen wird und danach den Römern übergeben werden wird. Dass Paulus all das erleben muss, war also kein Zufall, keine Verkettung tragischer Zufälle oder Umstände oder sonst irgendwas, sondern es war Gottes Führung. Und als Paulus dann in unserem Text, Kapitel 23, Vers 11, in seiner Zelle sitzt, in dieser römischen Garnison, da zeigt ihm der Herr noch einmal, dass ihm die Situation nicht aus dem Ruder gelaufen ist. weil er erscheint ihm nachts und sagt ihm, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge für mich sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde manchmal so ein direktes Reden Gottes auch wünschen, dass ich weiß, okay, das ist der Fahrplan, ich weiß, was die nächsten Tage bringen, die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Wir würden manchmal so gerne wissen, was noch auf uns zukommt, auf was müssen wir uns einstellen, auf was müssen wir uns vorbereiten, was kommt auf uns zu. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich mein Handy rausziehe und so wie ich nach dem Wetterbericht schaue, was in ja, 2-3 Tagen für ein Wetter ist, denke ich, ich muss irgendwo die App finden, die mir zeigt, was in meinem Leben in den nächsten 2-3 Tagen passiert. 3-4 Wochen, Monaten, Jahren. Die App gibt es nicht auf dem Handy. Können Sie auch mal suchen, aber ich habe sie bisher nicht gefunden. Paulus hat von Jesus so manches offenbart bekommen, aber auch längst nicht alles. Aber eines war Paulus unumstößlich klar: Jesus ist diese Situation, in der ich stecke, nicht entglitten. Und das dürfen wir auch heute noch wissen. Auch zu uns redet Gott über die Zukunft. Dazu müssen wir sein Wort aufschlagen, zum Beispiel das Buch Daniel, das Buch Offenbarung, zeigt uns, was wir über die Zukunft wissen müssen. Sicherlich, auch da bleibt manches im Dunkeln. Wir verstehen nicht alles. Es gibt auch verschiedene Auslegungen zu verschiedenen Dingen. Aber das, was wir wissen müssen, das steht da. Und das Wesentliche, was da rauskommt, sowohl im Buch Daniel als auch in der Offenbarung, in der ganzen Bibel, ist das eine: Jesus siegt. Und darauf freuen wir uns, auf seinen Sieg. Wir leben darauf hin, wir fiebern genau diesem Sieg entgegen. Und ich bin so froh, dass ich an diesen Gott glauben kann, der mein Leben in der Hand hält und der diese Welt lenkt. Mein himmlischer Vater weiß, was mich beschäftigt, er weiß, was er mir zumuten kann, er weiß, welches Ziel er mit meinem Leben hat und er weiß auch, wie er mit mir zu diesem Ziel kommt. Und dieses Wissen, das gibt mir Ruhe, auch inmitten der unruhigen Zeiten, in denen wir jetzt leben. Als Christen haben wir eine Hoffnung, und zwar Hoffnung für dieses Leben, weil wir wissen, dass Gott uns führt. Wir haben aber auch eine ewige Hoffnung, weil wir wissen, Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit wieder. Und aus dieser Hoffnung ergibt sich aber auch wieder unser Auftrag in dieser Welt, den Menschen Jesus zu bezeugen. Amen.